Vielleicht ist das, weil diese Politiker, so wie wir in den 70er Jahren geboren sind, und für die ist, da ist 2050 war damals eine Zahl, das war unendlich weit weg. Vielleicht liegt es daran, ich habe keine Ahnung. Aber wie kommt man auf sowas?
Keine Ahnung, es macht in keiner Hinsicht Sinn. Ne? Also
Gewürfelt.
vorher, ich weiß es nicht.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Enercap. Mein Name ist Georg Gieglinger, aber viel wichtiger, heute habe ich einen Gast, den Herbert Sauruck. Der Herbert, wir sind per Du, der ist absoluter Experte, was Versorgungssicherheit anbelangt, also einerseits Energiesysteme, andererseits auch Krisenvorsorge. Aber heute geht es mehr ums Energiethema. Wir werden ein paar Themen anschneiden. Wir können sicher nicht extrem in die Tiefe gehen. Es soll aber kein super schnelles Interview werden. Es soll für euch sehr interessant sein, denn wir erleben ja turbulente Zeiten, was die Energieversorgung betrifft, auch was zum Beispiel Gasspeicher betrifft, jetzt wieder aktuell. Und deswegen habe ich mir den Herbert eingeladen, weil er sicher viele Fragen beantworten kann. Es würde mich freuen, wenn ihr natürlich Kommentare hinterlasst. Eventuell ergeben sich daraus Folgetermine. Und nicht vergessen, gleich jetzt ein Like dalassen. Nach dem Intro geht's los. Nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dran seid. Kommen zwar momentan wenige Abonnenten dazu, YouTube ist offensichtlich derzeit ein bisschen ein seltsames Geschäft, aber es kommen sehr viele neue Kanäle dazu. Viele befassen sich auch mit diesen Themen, aber wir werden heute mal so richtig tief einsteigen. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir installieren natürlich auch selbst Photovoltaikanlagen und Speicher. Speichernachrüstungen sind ein großes Thema. Das wird auch in diesem Video ein Thema sein. Also fragt gerne bei uns an. Das ist hier natürlich auch ein Kanal. Werbung in eigener Sache gehört dazu. Aber das soll es jetzt auch schon gewesen sein mit der Eigenwerbung. Steigen wir mal ein. Ich will den Herbert kurz vorstellen. Ich hoffe, das ist alles korrekt, aber du wirst mich sofort korrigieren, falls es nicht stimmt. Also ich lese vor, Herbert Sauruck ist ehemaliger Berufsoffizier beim österreichischen Bundesheer und seit vielen Jahren auf Blackout- und Krisenvorsorge spezialisiert. Er analysiert die Verletzbarkeit unserer Energie- und Infrastruktursysteme, unterstützt Gemeinden und Unternehmen und ist Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Öffentlich wird er als Experte anerkannt, wird aber auch als Blackout-Prophet kritisiert, habe ich schon so mitbekommen auch, weil er Risiken klar und direkt anspricht. Trifft das zu? Ist es
Ja,
im Wesentlichen? Oder willst du da noch schnell was ergänzen?
meine, das passt. Also es gibt die Fans und es gibt halt auch die, die sagen, ja, tut nur schwarz malen und vor allem, es ist ja noch nichts passiert. Ne? Und
Genau.
das ist der Truthahn, wie ich das gerne auch bezeichne. Das heißt, auch der Truthahn gewinnt mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer. Der kann es nur gut meinen, dass er ihn täglich versorgt und pflegt. Und dann in dieser Woche speziell erlebt er seine böse Überraschung, dass das Ganze eben nur einem Zweck gedient hat, dass er dann verspeist wird. Und wir ticken so ähnlich, schauen in den Rückspiegel, wie es bisher gelaufen, und vor allem wir übersehen derzeit viele Veränderungen, die auch für die Versorgungssicherheit hochrelevant sind. Und das ist mein Thema, vor dem ich warne. Seit 15 Jahren mittlerweile, könnte man sagen, ja, ist nicht mehr nichts passiert, aber vieles, was ich damals schon aufgezeigt habe, gab es damals nicht, aber hat sich mittlerweile bestätigt. Es gab auch Verbesserungen, weil sich auch die Technik weiterentwickelt hat. Aber insgesamt die Probleme nehmen leider nicht ab, sondern eskalieren eher. Und ich fürchte, wir werden in den nächsten Monaten weitere Ereignisse mit Großstörungen in Europa sehen. Ob
Ja.
wir in Österreich auch betroffen sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil wir doch besser aufgestellt sind. Aber die Auswirkungen können uns doch auch erwischen, wenn auch nicht mit einem Stromausfall, aber versorgungstechnisch. Aber ich bin ziemlich sicher, wir werden in den nächsten Monaten weitere Ereignisse erleben, ja.
Okay, dann hätten wir dann schon wieder etwas zum Besprechen. So, wir machen einen Word-Rap. Antwort nur mit Ja oder Nein, damit die Zuschauer ein bisschen besser einordnen können, wie der Herbert tickt, weil es gibt ja so viele so Gretchenfragen. Wie denkst du? Und wir leben in einer Welt der Lagerbildung und der Spaltung. Das soll jetzt nicht der Spaltung dienen, sondern einfach, damit man ein bisschen besser einordnen kann. Also
Okay.
möglichst nur mit Ja oder Nein antworten. Wir können dann vielleicht noch tiefer reingehen. Energiewende, Ja oder Nein?
Ja.
Verbrenner aus, Ja oder Nein?
Die Frage, wie man es gestaltet, aber grundsätzlich ja.
Okay. 100% erneuerbare Energieversorgung, ja oder nein?
Derzeit nicht realistisch.
Aber mit Aussicht, das irgendwann einmal umzusetzen?
Wenn man die technischen Voraussetzungen hat, ja.
Okay. Atomkraft, ja oder nein?
Grundsätzlich pragmatisch, wenn es der Versorgungssicherheit dient, habe ich kein Problem damit.
Okay. Wasserstoff im Energiesystem, ja oder nein?
Das ist die Goldrandlösung eher. Kommt drauf an, für welche Anwendung.
Ja, okay. Aber nur für spezielle Anwendungen. Ja. Also nicht so, wie es oft propagiert wird, wir warten jetzt auf Wasserstoff.
Der kommt nicht.
Ja, genau. Digitalisierung der Energienetze, ja oder nein?
Ohne dem keine Energiewende.
Okay, also ein klares Ja. Dezentrale Energieversorgung, ja oder nein?
Sowohl als auch.
Dezentrale also Struktur. Ja und nein?
Ja und so, nein.
Ich antworte mit einem klaren Jein, sozusagen, okay. Ja. Mehr staatliche Regulierung, ja oder nein?
Nein.
Also mehr private, mehr Markt, weniger staatliche.
Mehr Handlungsspielraum, um Neues zu entwickeln.
Okay. Energiespeicher als Schlüsseltechnologie, ja oder nein?
Ja, ohne Speicher keine Energiewende. Okay.
Und Krisenvorsorge im Haushalt, ja oder nein? Das ist natürlich klar. Die Antwort, ja. Die können sich alle denken. Ja.
Wenn ich kurz darauf reflektieren darf, das Thema ist, warum ich auch widersprüchlich wahrgenommen werde, weil ich nicht klar eine Position beziehe. Und das ist meinem systemischen Zugang geschult, Umgang mit Komplexität. Und da ist ganz klar, es gibt kein Entweder-Oder, um die komplexen Probleme zu lösen, sondern es gibt nur ein Sowohl-als-auch. Und wir tun uns halt extrem schwer mit Widersprüchlichkeiten. Und das gilt nicht nur bei dem Thema, sondern ganz generell. Und ich denke, da dürfen wir dazulernen, wenn wir aktiv eine positive Zukunft gestalten wollen.
Okay. Ich würde gerne drei Themenblöcke durchgehen. Weil das, glaube ich, gerade sehr aktuell ist. Ich lese jetzt einmal nur die Themenblöcke vor, dann können wir ja einsteigen. Das erste wäre Versorgungssicherheit, das zweite erneuerbare Energien und das dritte private Speicher und virtuelle Speicherkraftwerke. Also der erste Themenblock Versorgungssicherheit. Wie schätzt du das jetzt mit der Versorgungssicherheit im kommenden Winter ein? Wie stabil sind unsere Energiesysteme? Also zum Beispiel eben Gas. Ist ja nicht nur für Wärme, ist auch für Strom und Prozesswärme, beziehungsweise Stromerzeugung, Dunkelflaute, haben wir gerade eine, Winter beginnt schon super mit einer richtigen Dunkelflaute. Also wie sicher ist unsere in Europa unsere Energieversorgung für Privathaushalte und für Industrie und Gewerbe?
Also ich habe sehr laut 2022 gewarnt, weil dort die Lage sich besonders zugespitzt hat. Es ist alles gut gegangen, was auch viele andere nicht so erwartet hätten, dass gar nichts passiert. Die letzten Winter sind ähnlich gut gelaufen und daher tut mir ein bisschen schwer, das klarer anzusprechen. Aber ich betrachte die nächsten Monate mit Sorge, eben gerade weil wir jetzt schon eine Kältewelle haben und wir sehen gerade die Gasspeicher, vor allem in Deutschland, wo wir das größte Problem haben, waren schon zu gering gefüllt und die werden jetzt sehr intensiv gebraucht. Und es gibt Simulationen eben mit Kälteentwicklung, dass wir im Jänner, also im schlimmsten Fall im Jänner bereits in eine Gasmangellage schlittern könnten in Deutschland. Aber ja, bis März geht es noch immer aus. Ne? Also das ist möglicherweise passiert. Es hängt wirklich, es ist jetzt reines Glück. Haben wir weitere Kältewellen, dann haben wir...
Und wahrscheinlich auch gibt es zum Beispiel viel oder wenig Wind. Weil genau, ja auch verstromt werden muss, Gas. Genau,
das kommt jetzt auch aktuell dazu, dass auch wenig Wind ist. Wir haben gerade heute die Situation in Großbritannien ganz kritisch, wo alle die Kraftwerke, die noch irgendwo stehen, aktiviert worden sind die letzten Tage, damit sie heute auch zur Verfügung stehen. Und das kann man nicht vorhersehen. Und wir haben heuer ein schlechtes Windjahr gehabt. Es ist halt, ja, Zufall, das kann man nicht vorhersagen. Aber grundsätzlich eine gewisse Sorge betrachtet die nächste Zeit auf jeden Fall, ja.
Jetzt müssen wir wahrscheinlich differenzieren. Also die Länder Europas sind ja ganz unterschiedlich aufgestellt, speziell was zum Beispiel Stromversorgung betrifft. Also so wie Frankreich, die komplett auf Atom setzen oder Deutschland, die aus der Kohle raus wollen, alles erneuerbar. Österreich hat halt viel Wasserkraft, Skandinavien hat auch viel Wasserkraft. Es ist halt sehr differenziert, aber durch diesen Verbund kann sich ja da keiner aus dem Spiel komplett rausnehmen. Also kann ja keiner hergehen und sagen, so, ihr seid mir jetzt alle egal, ich mache die Stromleitungen dicht, ich trenne mich vom restlichen europäischen Netz. Ist ja alles irgendwie auch in einem Verbund. Ne?
Ja.
Das heißt, die Probleme des einen werden ja auch bis zum gewissen Grad die Probleme des anderen. Ne?
Genau, das ist das Thema. Gemeinsam im Boot, und wenn das Boot untergeht, haben wir eine gute Chance, dass wir mitten im Boot halt auch dabei sind. Ne? Und wir sehen, oder ich beobachte das seit Jahren und dokumentiere das auch auf meiner Webseite, dass mittlerweile alle Länder so quasi sagen, wir verlassen uns auf die anderen. Ne? Also speziell Deutschland auch, also wir bauen einfach die Kraftwerksleistungen ab und wenn halt kein Wind geht, dann importieren wir halt. Ne? Nur, dass gerade im Winter gerade Österreich massiv von Deutschland und Tschechien importiert. Und es ist jetzt in den letzten, seit 2022, wo Frankreich das Problem hatte, wo es umgekehrt war, aber seither halt so, dass viele Länder aus Frankreich importieren, auch Deutschland massiv. Und das Problem ist aber, wenn es eine Kältewelle gibt, vor allem in Westeuropa, dann hat Frankreich massiv mehr Bedarf, weil die vor allem elektrisch heizen und schlecht isoliert sind. Das heißt, die können da nicht aushelfen. Und dann kann es natürlich in Deutschland oder in anderen Ländern durchaus eng werden.
Ne? Es gibt ja, ich kenne das ja von der sozusagen von der anderen Seite, die sagt, alles kein Problem, alles ist in Butter, wunderbar. Die sagen zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt hernehmen, die Reserven, die es noch gibt, alles, was wir aktivieren können. Wir haben in Deutschland normalerweise was, 50 Gigawatt mit Spitzen bis 70, so ungefähr, glaube ich. Ne?
Ja, bis Österreich, 80, 90 im Winter.
Österreich so Faktor 10 kleiner, so in etwa. Ne? Ja. Da heißt es ja, aber wir haben ja, wir können aktivieren, also was geistert herum, fast 90 Gigawatt, glaube ich. Ne?
Ja, aber
was
das ist Deutschland, die installierte Leistung.
Ja, da darf halt nichts in Revision sein, da darf nichts passieren, das muss wirklich alles laufen. Ne?
Und es ist gerade jetzt ein großes Kohlekraftwerk in Ostdeutschland ausgefallen, da gab es einen Brand und auf unbestimmte Zeit. In Österreich ist Kaprun mit ungefähr 10% von unserem durchschnittlichen Tagesverbrauch ausgefallen. Offiziell alles in Ordnung, aber es kann genau das sein, was dann zu wenig da ist. Ne? Und gerade Pumpspeicherkraftwerke sind einerseits wichtig, um auszubalancieren, wenn zu viel Wind da ist und dann wieder zu wenig. Und gerade im Winter haben die halt ihre höchste Leistung, weil die Speicher dann gefüllt sind und dann das verstromt wird. Und das kann durchaus kritisch werden. Ne? Also es ja, rechnerisch geht es ja immer alles aus, aber man vergisst eben, dass 90 Gigawatt installierte Leistung nicht 90 Gigawatt verfügbare Leistung ist. Und dann hängt es noch immer davon ab, ist das räumlich auch richtig verteilt, weil wir haben eben keine Kupferplatte, so wie das der Strommarkt missbraucht, das System, sondern es gibt eben diese Engpässe, länderübergreifend oder auch innerhalb des Landes, vor allem Deutschland, Nord-Süd. Ne? Und dann kann die Leistung schon da sein, aber ich bringe halt das nicht von A nach B.
Ja.
Und so eine Strommangellage, wo eben möglicherweise Flächenabschaltungen notwendig sind, entsteht eben, weil zu wenig produziert werden kann oder zu wenig dorthin transportiert, wo ich es wirklich brauche auch. Ne?
Gibt es irgendwelche Indikatoren? Es gibt ja so viele Kennzahlen. Ne? Das, man muss ja immer in den Medien, braucht man immer Zahlen. Ne? Da gibt es den Saidi, der Experte lacht immer, wenn der Saidi angeführt wird als Parameter für Versorgungssicherheit, weil nur kurz für die Zuseher, der Saidi bildet, soweit ich weiß, einfach die Versorgungssicherheit im Niederspannungsnetz, also in der untersten Netzebene ab. Das heißt, wenn bei mir irgendwo in der Straße der Trafo ein Problem hat, dann betrifft mich das, aber sonst niemanden. Und wenn bei mir da eine Stunde der Strom ausfällt, dann war das eine von 8.760 Stunden im Jahr und dann geht das in den Saidi ein. Sagt natürlich nichts über die Sicherheit.
Stabilität aus.
Gell? Also weder landesweit noch schon gar, also nicht national und schon gar nicht europaweit. Ne?
Ja. Und das hat man jetzt auch bei Spanien gesehen, die haben einen ähnlich guten Saidi-Wert wie wir.
Ach so, okay.
Wobei ich bezweifle das, weil ich höre aus Spanien, dass es eigentlich viel häufiger lokale Probleme gibt. Also das passt mit den Werten anscheinend nicht ganz so zusammen. Und jetzt durch das Blackout im April ist der Wert komplett ganz woanders. Also irgendwelche Entwicklungsländer. Ne? Und das zeigt auch, wie wenig der Wert jetzt aussagt, weil wenn ein großes Ereignis habe, ist der Wert völlig irrelevant und er bezieht sich eben auf die Niederspannung und die Mittelspannung. Das heißt, weil wir in Österreich so viele Leitungen vergraben haben, passiert relativ wenig, außer mit dem Bagger, aber es ist halt nicht in den anderen Gegenden oder auch in Österreich, jetzt in manchen Bundesländern, wo es halt doch gebirgiger ist und wo man es nicht vergraben kann, wo halt immer wieder der Leitungsausfall passiert und daher kommt die Statistik zusammen.
Aber gibt es sonst irgendetwas, an dem man jetzt sagen kann, weil wie gesagt, es gibt ja das eine Lager, das sagt, es ist alles ganz schlimm und es wird immer schlimmer und die anderen sagen, nein, es wird eigentlich immer besser, weil Strom aus Wind ist so billig, Strom aus Solar ist so billig und wir wären ja blöd, wenn wir das nicht nutzen und es ist alles in bester Ordnung und bilanziell, also Deutschland weiß ich nur, da eigentlich, wir verkaufen ja noch immer mehr Strom, als dass wir einkaufen und so solche Dinge, aber gibt's irgendwas, wo man wirklich sagen kann, das ist ein Wert oder eine Entwicklung, an der man ablesen kann, dass das Ganze problematischer wird? Oder ist es zu komplex, als dass man das so festmachen könnte an einer Kennzahl wie den Saidi?
Ja, das Problem ist, dass eigentlich keine klaren Kennzahlen definiert sind. Und das ist schon mal erschütternd, dass man keine Frühwarnsysteme wirklich hat, weil man sagt, es ist alles sicher. Ne? Das CD ist einmal auf jeden Fall kein Hinweis. Ich verwende sonst ein bisschen den Preis, weil ich sage, wenn er sehr niedrig ist oder sehr hoch, wie aktuell, dann zeigt es eben einfach eine angespannte Situation, nämlich für die Netzsituation. Da geht es gar nicht um den Preis per se, natürlich für die Wirtschaftskatastrophe, aber es weist hin, jetzt habe ich einfach eben zu wenig oder zu viel. Aber
da könnte man noch sagen, die Preise sind ja wieder gefallen. Das war dieses Krisenniveau, okay, das war so eine verrückte Zeit mit 50 Cent. Ja. Es ist natürlich mehr sehr gefährlich, weil der Strompreis setzt sich aus so vielen Komponenten zusammen. Die größten sind halt einmal die Energie und das Netz und dann kommt noch je nach Land und System alles Mögliche dazu. Aber wie hat sich der Preis wirklich entwickelt, wenn also, jetzt der Preis der Indikator ist?
Also ich beobachte eine deutsche Preisentwicklung, die österreichische ist ein bisschen anders auch. Aber von 2015 bis 2020 war der Jahresdurchschnittspreis zwischen 30 und 45 Euro. Und wir sind aktuell letztes Jahr und heuer auch bei 89 oder 90 Euro.
Für die Megawattstunde?
Für die Megawattstunde
jetzt am Spotmarkt. Spotmarkt. Genau. Nicht, dass da jetzt jemand glaubt, der kriegt den Strom jetzt um 9 Cent, ne? Oder um 4 Cent.
Dann kommen eben die anderen Kosten auch noch dazu. Aber das heißt, alleine die Energiekosten sind mindestens doppelt so hoch.
Jetzt also im die Durchschnitt. Spotmarktpreise, um die geht es ja.
Genau, okay. Im Durchschnitt. Und wir hatten früher Variabilität, so Tage und über die Tage ist er zwischen 20 und 50 Euro mit ein paar Ausreißern nach oben und nach unten. Und derzeit ist die Variabilität aber 100 Euro, 200 Euro, ne?
Untertags. Immer Megawattstunde, ne?
Wohlgemerkt. Ja, immer
Megawattstunde am Spotmarkt. Ja.
Also,
du meinst, das ist ein Indikator dafür, also diese starken Schwankungen, wobei das sagen wieder andere, aber das ist ja eine super Chance. Weil davon kann man ja, das ist Arbitrage, damit kann man handeln, da kann man Geld verdienen damit, ne?
Ja, das ist gerade derzeit, vor allem jetzt mit 1. Oktober, einmal die Viertelstundenpreise. Und wenn man dann sieht, dass zwischen einer Viertelstunde auf die andere zig Euro Unterschied sind, dann ist das natürlich für Speicherbetreiber sehr lukrativ. Für das Netz ist das ein Horror, weil wenn viele Speicherbetreiber zum gleichen Zeitpunkt zu- oder abschalten, und da wird es klare und scharfe Regeln geben müssen, dann bringt es das Netz.
Also der Preis kann das auch nicht alles regeln. Ne?
Man braucht
auch technische.
Genau. Also
gewisse Dinge kann man wahrscheinlich über den Preis regeln. Ne? Manche Sachen.
Ja, man kann schon ein bisschen ausgleichen, aber für die Systemsicherheit ist der Preis einfach untauglich, weil das eben eine Pauschalaussage ist und in Deutschland haben wir eine Preiszone.
Ja. Das ist eine politische Entscheidung, das muss man ehrlich sagen. Ja. Weil man halt einfach keine Konkurrenz haben will, sozusagen. Man will keine Strompreiskonkurrenz im eigenen Land, damit es nicht dort, zum Beispiel, was weiß ich, im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, in Schleswig-Holstein gibt es halt sehr viel Windkraft und dann will man halt nicht, dass die Bayern, die in Bayern jetzt als Industrie ansässig sind, vielleicht auf die Idee kommen könnten, sich den günstigeren Strompreis, wenn es jetzt Strompreiszonen gäbe, oder Netzzonen gäbe, dass die nicht dorthin siedeln. Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum man das auch nicht will. Ne?
Ja, man sagt jetzt, die Nord-Süd-Leitungen werden in den nächsten Jahren fertig und dann löst sich das auf. Ich würde das mal vorsichtig bezweifeln.
Ja, vor allem welche Leistungen. Ne? Ja. Wir reden da von ein paar Gigawatt im Wesentlichen. Ne?
Genau, ja.
4 oder was ist da die?
Zumindest die Südlink, glaube ich, ist 4.
Südlink ist 4?
Ja. Und ein paar Parallele, Also irgendwie, wenn man sich die Zahlen anschaut, fragt man ja, mit was rechnen wir
das
dann?
Das war sozusagen die Atomkraft, was man abgeschaltet hat in Bayern, ne?
Genau. Und auch dann höre ich von den Insidern, dass fraglich ist, ob das überhaupt funktioniert so in dieser Form, weil die Mischung zwischen Gleich- und Wechselstromsystem in dieser Form ist
da. Ist das HGÜ? Ist das Hochspannung? Ja, okay, das ist also Gleichstromübertragung.
Genau. Ne? Ja. Und wie das dann so im System funktionieren soll, da gibt es noch einige Unsicherheiten.
Das gibt es noch nirgends so in der Form?
Zumindest bei uns nicht. Ne? Es gibt schon jetzt zwischen Großbritannien und Frankreich und Holland und Norwegen Gleichstromverbindungen, aber das ist über zum Verbinden von Systemen, von unterschiedlichen Systemen, aber im System selbst.
Im System, ja.
Gut, es gibt eine HGÜ auch zwischen Frankreich und Spanien, aber ich höre nur, dass da noch nicht alles gegessen ist. Ne?
Okay.
Und vor allem, wenn man sich vorstellt, auf dieser Strecke 1500 Muffen, das heißt alle 1000 Meter, eine Verbindung stelle um 1500, dann kann man sich vorstellen, dass da öfter irgendwas nicht funktioniert. Weil
es ist halt auch natürlich eine absolute Achillessehne. Ne? Ja. Weil wenn man sowas kaputt macht, ist das wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach zu reparieren, nehme ich an. Ne?
Ja.
Und es gab ja auch in der jüngeren Vergangenheit, die aber praktisch, also es wird meiner Meinung nach immer ein bisschen runtergespielt, das sind dann Aktivisten statt Terroristen, aber im Prinzip ist es ein terroristischer Akt, wenn ich die öffentliche Stromversorgung versuche lahmzulegen. Ne?
Was oder lahmlege, wenn man es
ja. Also es ist ein terroristischer Akt, hat es gegeben. Tesla war ja auch Leidtragender.
Vom ersten Mal und jetzt waren 60.
Ja.
Ja, 60.000.
Das ging relativ lang, ne?
60 Stunden,
ja. Ja. Ja, also das heißt, das Thema Versorgungssicherheit verbesserbar. Und wir können durchkommen. Es ist auch wahrscheinlich. Das Wahrscheinlichste, nehme ich an. Ne?
Ich hoffe, dass ich irre, also, aber...
Wie groß schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir einen großflächigen Stromausfall, speziell im Winter wäre es besonders bitter, in Europa, so wie es halt in Spanien war, eher nicht so groß natürlich, auch unglaublich, wie schnell die wieder am Netz waren. Ne? Ja, das ist echt erstaunlich.
Sehr gut.
Aber ob man das so umlegen könnte auf, wenn es zum Beispiel in Deutschland einen großflächigen Stromausfall gibt?
Also nein, es wäre auch ein Szenario und von den Folgeauswirkungen
aber
auch.
Was ist dein Argument? Das ist ja auch wieder so ein, eigentlich dachten wir, Spanien, das ist jetzt so ein Weckruf. Aber dummerweise waren die innerhalb von ja nicht einmal 24 Stunden wieder komplett am Netz.
Ja.
Jetzt kann man das sowas natürlich missbrauchen als Argument, naja. Wenn es mal passiert, so schlimm war es ja nicht. Ja? Woran kann man festmachen, dass das anders wäre in Mitteleuropa, wenn es jetzt wirklich in Deutschland, Österreich, Schweiz irgendwo so ein größeres Ereignis gibt?
Grundsätzlich, ein Blackout passiert eben nicht nur ein Einzelereignis. Und es ist bezeichnend, dass man in Spanien jetzt 7 Monate später noch immer nicht klar sagen kann, was war alles mitverantwortlich. Ne? Es gibt eine Reihe von Aspekten, aber es ist noch nicht final.
Ganz kurz, was war es wahrscheinlich? Was denkt man, dass es war?
Ja, das, was definitiv war, ist eine Überspannung. Also das war bisher nicht am Radar, dass durch Überspannung so ein
Kollaps. In welcher Netzebene? Wo war das?
Auf der Höchstspannungsebene. Also die sind schon ziemlich am Limit gefahren und das war dann über 435 Kilowatt war die Grenze und die ist überschritten worden und dann haben sie alle Anlagen aus Eigenschutz abgeschaltet und der war innerhalb von 5 Sekunden alles finster. Ne?
Also 380 kV war schon auf 435?
Ja.
Ups. Okay. Ja.
Weil die Spanier das auch schon am Limit betrieben haben. Weil
also schon vorher?
Ja, schon vorher.
Ja.
Okay. Und dann gab es ja, einen Ausfall und dann ist die Spannung angestiegen. Es ist kontraintuitiv. Ne? Es gibt einen Kraftwerksausfall, und die Spannung steigt. Und das ist der Hinweis, und der ist aus meiner Sicht bisher noch zu wenig in den Berichten betrachtet, dass wir zu viel Leistungselektronik, Wechselrichter, Batterien, Ladesäulen, aber auch die ganze Elektronik, die wir im Haushalt in den Betrieben haben, und die verändern das Systemverhalten.
Ja.
Und das heißt von induktiv zu kapazitiv. Und für das ist das System nicht ausgelegt. Und bezeichnet es ja auch, dass das zweite Blackout heuer am 18. Mai, das kaum mehr mitbekommen hat, in Nordmazedonien ebenfalls durch Überspannung verursacht worden ist. Und ich habe erst heute noch bestätigt bekommen, es gab dann noch ein weiteres Ereignis, nämlich 4. Juli in Tschechien, wo 1 Million Kunden eben abgeschaltet worden sind oder Strom verloren haben, bis zu 11 Stunden auch gedauert. Das war mir bisher auch bis letzte Woche auch nicht bekannt. Und auch dort gab es eine Überspannung. Und weil zu viel erneuerbarer Strom aus Deutschland nach Tschechien reingegangen ist, da war ein Prognosefehler anscheinend. Und auf einmal war zu viel da. Und
falsche Leistungsregelung?
Irgendwo in der Richtung. Und dann hat sich irgendein Betriebsmittel abgeschaltet und dann ist halt die Kaskade losgegangen. Ne? Also der Bericht ist offiziell noch nicht da. Ich habe das nur heute gerade aus Tschechien den Hinweis gekriegt, weil eben das, was ich letzte Woche gehört habe, dass auch da Überspannung eine Rolle gespielt hat, auf Twitter mal kommuniziert habe und dann hat sich jemand gemeldet und gesagt, ja.
Okay. Nee, sehr spannend, ja.
Ja,
Abschließend.
Da ist zu, ergänzen, und das ist die Befürchtung, dass vor allem nächstes Jahr im Frühjahr spätestens genau solche Situationen wieder auftreten werden. Das heißt, geringer Verbrauch, vor allem die Feiertage, viel zu viel PV,
ja,
vor allem PV-Kleinanlagen, die ich nicht von der Ferne steuern kann, jetzt als Netzbetreiber. Und ja, meine Tochter.
Und keine, Q von U geregelt wird auch noch, ne? Zum Beispiel, also mit Blindleistungsregelung, ja, gibt es ja ein eigenes Thema.
Ja.
Ja, das ist das Pfingstwochenende, das berühmte, meistens.
Ja,
ne? Zwischen wenig Ostern Verbrauch.
Und
wenn das Wetter passt, dann viel Produktion. Ja. Okay, also das Thema Versorgungssicherheit wird uns noch weiter begleiten. Das wird sich deiner Meinung nach eher verschärfen. Durch.
Ja, weil haben wir nicht fertig gekriegt. Also Blackout wird grundsätzlich nicht durch Einzeleigen, sondern Verkettung von anderen für sich beherrschbaren Ereignissen ausgelöst. Das heißt, wir fahren aber jetzt im Betrieb schon ständig ein bisschen am Limit. Und dann gibt es noch Ereignisse wie Extremwetter, Sabotage haben wir gerade besprochen auch, was mir auch ernsthafte Sorgen macht, sowohl cyberseitig, aber auch vor allem physisch. Und gerade die derzeitige geopolitische Lage auch mit der europäischen Position, wäre es nicht verwunderlich, wenn wir hier weitere Aktionen sehen.
Vor allem ein paar Drohnen würden reichen, ne? Ein paar Sprengdrohnen auf Hochspannung und.
Es gibt ein paar noch sensiblere Komponenten, wo das noch länger dauert.
Ja, klar. Also, wo es auch wirklich lange dauert, das geht halt leicht, weil das in der Fläche verteilt ist, ne? Das kann man ja nicht einmal beschützen.
Genau.
Wenn es um Transformatoren geht, wissen wir, mittlerweile gibt es da teilweise Jahre Lieferzeiten.
Genau.
Ne?
Siehe Capron, bis zu 2 Jahre.
Jetzt. Das wäre vielleicht auch noch ganz kurz, dass wir das noch anreißen, weil es auch da reinspielt, Versorgungssicherheit. Capron, da gibt es ein Problem mit einem Generator
Probleme.
Und einem Trafo, glaube ich. Ne?
Genau.
Ja.
Das eine Problem ist der Trafo von Limberg 1. Das ist eines der zwei Notstammaggregate der Republik.
Oh.
für einen Blackout-Fall, das jetzt ausgefallen ist, für 1 bis 2 Jahre voraussichtlich. Und dann parallel die neue Pumpstufe Limberg 3 im September in Betrieb genommen. Da hat der Generator irgendeinen Schaden und der ist zumindest bis April ausgefallen. Ne?
Mhm.
Also, wem was passiert, wird es nochmal sein, ja, weil einfach da wichtige Komponenten jetzt fehlen und vor allem die Leistung auch dann, ne, um raschen Netzwiederaufbau sicherzustellen. Und
ja.
Also wenn was schief geht, dann ist die Chance, dass es länger dauert als bisher kommuniziert, durchaus erhöht.
Okay. Ja, meistens weiß man erst hinterher, ne, was wirklich alles nicht funktioniert hat. Man will das ja nicht an die große Glocke hängen. Ne? Speziell jetzt. Da gibt es offensichtlich auch irgendwie so ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Politik und Medien. Weil so etwas zum Beispiel jetzt anzusprechen, gut, macht ein bisschen Angst. Ne? Man macht ja gerne Angst. Ne? Man kann ja mit der Angst auch regieren. In dem Fall ist es jetzt wahrscheinlich nach hinten los, weil es der Regierung dann als Versäumnis ausgelegt wird, obwohl die wahrscheinlich am wenigsten dafür kann, weil am Ende betreiben zum Beispiel der Verbund, ne? Diese Kraftwerke. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Als Übergang in den zweiten Themenblock erneuerbare Energien. Wie realistisch ist aus deiner Sicht der vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien und wo liegen die größten Hürden?
Das Problem ist, dass wir in unseren Breiten halt mit PV und Wind, wo das überschaubare Vorlaststunden bringt, vor allem PV, halt sehr schwierig wird, ne? Weil ich muss in 8760 Stunden oder 31,5 Millionen Sekunden genau genommen, die Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch sicherstellen können. Und wenn ich aber Vorlaststunden von 1000 Stunden bei PV habe, das heißt, müsste ich den Rest speichern.
Ja.
Und das ist unrealistisch. Sind wir
wieder beim Wasserstoff.
Ja, also.
Dann muss man aber viel größere Mengen speichern, das muss man noch dazu sagen. Ne?
Genau,
Wasserstoff ist halt sehr ineffizient. Ne?
Ja, sehr ineffizient, vor allem auch, ich brauche viel mehr Volumen, ne? Also die dreifache Menge auch jetzt zum konventionellen Gas oder momentan.
Ja.
Und auch, ich brauche enorme Energiemengen, um das überhaupt herzustellen. Ne? Und die Frage ist, wie soll ich das decken soll, wenn ich sage, ich brauche schon extrem
viel. Aber es gibt Leute, die haben das vorgerechnet und sagen, das funktioniert. Ne?
Ja, auf Papier funktioniert
vieles,
das ist richtig, aber
also,
es ist nicht realistisch.
Es schaut nicht sehr realistisch aus, das gebe ich zu, weil wir sehen ja, dass wir nicht sehen, was die Wasserstoffwirtschaft betrifft. Es gibt ja nur so ganz kleine Pilotprojekte und dann gibt es wieder mal ein bisschen bessere Elektrolyseure und ein bisschen bessere, wobei dort ist wahrscheinlich weniger zu holen, aber dann gibt es halt bessere Wiederverstromung, wenn man es über Brennstoffzellen macht, was auch teuer ist natürlich, eher im Raum steht, dass man es verstromt auf thermischem Weg. Mit Wasserstoff direkt eher schwierig wahrscheinlich, eher dann, indem man es umwandelt in Methan oder sogar in Power-to-Liquid, also über den Umweg. Alles sehr kompliziert, teuer. Davon gibt es eigentlich bis auf ein paar Pilotanlagen, glaube ich, gar nichts. Ne? Also zumindest nichts, was irgendwie relevant wäre für die Wirtschaft. Das heißt, wir hängen weiterhin an den fossilen Energieträgern.
Das ist halt der Mix.
Ne?
Das ist die
bis
Frage.
Bis wann glaubst du, dass man das technologisch so im Griff hat, dass man sagt, okay, weil es gibt ja zwei Ansätze. Ne? Es gibt den ökonomischen und den ökologischen Ansatz. Ja? Bleiben wir mal beim ökonomischen Ansatz. Das mag der Techniker normalerweise lieber. Der Ingenieur trachtet ja immer nach der ökonomischsten Lösung, also zumindest wenn er sein Handwerk gelernt hat. Die ökonomische Lösung ist, ich mache irgendwann die erneuerbare Energiequelle billiger als die konventionelle. Ne? Das ist ja grundsätzlich denkbar durch technologischen Fortschritt. Also die Produktion von Erdgas und Erdöl wird nicht mehr billiger werden. Das wird tendenziell eher teurer. Und irgendwann gibt es dann eine andere Technologie, die soll dann günstiger sein. Ne? Und normalerweise sagen ja Ökonomen auch, also die vielleicht jetzt nicht unbedingt ideologisch denken, der jetzt Erdgas und Erdöl hat, der wird das versuchen zu verkaufen. Weil es bringt ihm ja nichts, also speziell Erdgas, Erdöl kann man vielleicht noch anders verwenden. Aber eigentlich kann ich es ja nicht mehr verwenden, wenn es eine andere Technologie gibt, die billiger ist. Dann bleibe ich auf dem Sitzen. Also ist ja im Grunde die ökonomische Sichtweise, ich versuche das so zu verkaufen, also über den Preis so gesteuert zu verkaufen, dass ich meinen Gewinn maximiere, wenn das Zeug weg ist. Ne? Deswegen sage ich auch immer, ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass wir irgendwann einmal auf Erdöl und Erdgasvorkommen sitzen bleiben. Ja, meiner Meinung nach wird das alles rauskommen und es wird alles verwendet werden. Außer es gibt irgendwie so einen technologischen Umbruch, der so nicht vorherzusehen war, dass auf einmal das obsolet ist. Ja, Erdöl und Erdgas und Kohle. Ja?
Ja.
Das heißt, es gibt irgendwie so einen technologischen Entwicklungspfad, wo sich das irgendwann ablösen wird. Ja, das ist ja eine Frage der Zeit. Die Frage ist eben nur, wie gesteuert und wie schnell wird das passieren, aber es wird irgendwann passieren. Gibt es irgendjemanden oder hast du dich schon mal damit beschäftigt? Weil da heißt ja immer, ja, bis 2050, ich glaube, die haben alle keinen Kalender, das ist schon in 25 Jahren, das ist relativ bald, das wird man auch noch erleben, hoffentlich. Geht das überhaupt bis 2050? Gibt es irgendwelche vernünftigen Berechnungen, Überlegungen, die man da anstellen kann? Oder sagen wir, ja gut, wir wissen es nicht, oder das ist 2100?
Ich glaube, der wichtige Punkt ist, Klimawandel ist ein globales Thema. CO2 ist ein globales Thema. Und wir können hier in Europa alles machen, auch wenn wir die Schuld auf uns nehmen für die letzten zig Jahre, wo wir halt doch deutlich mehr dazu beigetragen haben. Aber wenn man die restliche Welt anschaut und allein nur die Bevölkerungsentwicklung, dann gibt es da keine Einsparung. Außer wir schaffen eine technologische Entwicklung, die einfach billiger und effizienter ist und einfach dadurch genutzt wird. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr in Entwicklung stecken.
Also Vorbildwirkung funktioniert nicht?
Nein, das ist eine Illusion. Okay, ja. Also sehen wir ja, der CO2-Ausstoß steigt trotz unserer Bemühungen weiter und das, was wir beitragen können.
Bei uns sinkt er, aber wir importieren halt auch viel Grau. Ne?
Ja.
Muss man auch ehrlicherweise sagen. Das ist, glaube ich, auch immer ein bisschen unehrlich, wenn man so diese Statistiken, wie viel wir ausstoßen und dann schaut so aus, als wären wir auf einem tollen Pfad, aber in Wirklichkeit, naja, wir holen uns das halt über die Produkte. Ne?
Genau, und die Wirtschaft bricht auch gleichzeitig ein, also mehr Faktoren. Und
wir haben ja die effizienteste Wirtschaft, das muss man auch noch dazu sagen. Das heißt, es wird nicht besser, wenn wir etwas hier nicht produzieren, wir müssten ja aufhören zu konsumieren. Ne?
Genau.
Ist natürlich auch schwierig und ist auch global wahrscheinlich relativ irrelevant, weil der Inder, dem ist das ziemlich egal, ob der Deutsche jetzt mehr oder weniger verbraucht, der denkt jetzt einmal, die nächsten 30 Jahre will der mal Wohlstand haben, den er nicht hat. Ne?
Ja.
Wobei es schon begonnen hat dort. Ne?
Ja, was für mich wichtig ist, aus der systemischen Perspektive, versuchen immer das Gesamte zu erfassen, weil dann versteht man auch die Details und umgekehrt funktioniert das nicht. Und wir versuchen im Klein-Klein, glauben, mit dem kann man das lösen. Das ist Illusion. Ne?
Ja, aber jetzt ist wieder ein Klimagipfel zu Ende gegangen.
Ja.
Außer Spesen nichts gewesen, war ein nettes Treffen. Ich frage mich, was dort, glaube ich, wie viel waren dort? 35.000 Menschen?
Ja.
Oder irgend so eine absurde Zahl? Was wollen die miteinander diskutieren? Kriegt jeder Wie viele Sekunden hat ein Jahr? Du hast es gerade vorhin gesagt.
31,5 Millionen.
31, da kriegt jeder dann 1000 Sekunden, ne? So, wenn ich es runterbreche. Ungefähr, wenn sie ein ganzes Jahr dort wären, ne? 1000 Sekunden sind 16 Minuten. Da könnte jeder 16 Minuten reden und dann müssten die ein ganzes Jahr und was soll da rauskommen? Also so viele Menschen können ja nichts bewirken. Nein. Das ist ja irgendwie, außer, man fragt sich, wie soll da ein Konsens gefunden werden? Offensichtlich funktioniert es nicht. Ne? Ja.
Und vor allem, welche Energieaufwände da betrieben worden, um dorthin zu kommen und das, okay, was man dort gebaut hat und so, also das ist alles irrwitzig.
Ja, ja, das ist interessant, ja, weil das irgendwie, mich wundert das auch, das muss denen ja klar sein, dass es in der Außenwahrnehmung nicht besonders glaubhaft rüberkommt, ja, wenn man sagt, man will jetzt einsparen, alles verbessern und dann macht man so einen Mega-Gipfel. Ja? Ja. Weil im Wesentlichen hätte man das auch online abhalten können, oder?
Genau, und diese Ressourcen eben, ja, eben zur Mitigation oder zur Hilfe einsetzen.
Ja, ja, hat auch sicher ein bisschen was gekostet, ne?
Ja, eben, ne?
Ja, ja. Aber also, man war mal in Brasilien. Ist auch schön, ne? Verbinden vielleicht dann manche wenigstens mit einem kleinen Urlaubsaufenthalt, dann war es nur ein Flug. Das heißt, irgendein 2050 klingt für mich persönlich nicht als realistisch. Auch wenn wir jetzt nur, Niederösterreich hat sich ja jetzt auch dieses Ziel gesteckt, glaube ich, mit 2050. Wir wollen in Niederösterreich.
2040
wollen oder 40 oder so.
Oder sogar
das noch. Das ist ja am Ende, ist es fast schon egal, ob 40 oder 50. Vielleicht ist das, weil diese Politiker, so wie wir in den 70er Jahren geboren sind, und für die ist, da ist 2050 war damals eine Zahl, das war unendlich weit weg. Mhm. Vielleicht liegt es daran, ich habe keine Ahnung. Aber wie kommt man auf sowas?
Keine Ahnung, es macht in keiner Hinsicht Sinn. Ne? Also vorher, ich weiß es nicht, also auf europäischer Ebene Ziel 2050, und wenn man jetzt in Österreich und Deutschland 2040 sagt und auch dorthin arbeitet, das, was wir weniger verbrauchen, dürfen die anderen dann mehr verbrauchen, die es auch machen werden. Also nein, es ist nicht nachvollziehbar, und nachdem ich jetzt 15 Jahre das Thema schon mache, das war auch, gab es ja 2020 Ziele, und jedes Ziel, das verfehlt worden ist, ist durch ein noch ambitionierteres ersetzt worden. Und das ist also Durchgängigkeit. Also wirklich, okay, jedes Ziel, das irgendwie verfehlt wird, wird durch noch mehr.
Ja, das ist ein bisschen so wie da im Casino, ne? Wenn man verloren hat, verdoppelt man den Einsatz, ne?
Oder wenn Verlustaversion.
Ja, genau. Wenn dann hole ich das noch extra auf, ne?
Ja,
klar. Das ist aber das Phänomen gibt es in vielen Bereichen in der Wirtschaft, die genauso, wenn jemand mit einem Hebel investiert, ne? Und dann verliert, muss er nur noch mit einem größeren Hebel investieren, damit er das wieder aufholen kann. Aber es hat natürlich mit einer realen Entwicklung nichts zu tun. Ja. Und mich frage ich halt wirklich,
auch nicht möglich,
aber wie kommt man auf solche Zahlen und wie wollen wir das erreichen? Aber grundsätzlich bist du auch der Meinung, dass das irgendwann einmal stattfinden wird, also ein Umstieg auf 100% erneuerbare Energien. Es gibt ja auch schöne Berechnungen, man kann ja ausrechnen, wie klein die Fläche ist, auf der man Sonnenlicht sammeln muss, um uns zu versorgen. Natürlich weiß ich, das ist ein bilanzieller Ansatz, ist gar keine Frage, ja. Aber ich sag mal, wenn das zum Beispiel die Fläche von der halben Erdkugel wäre, dann wüssten wir, okay, auf das müssen wir nicht setzen, das wird nicht funktionieren. Aber es ist ja doch immerhin irgendwo, wenn man das abstrahiert, denkbar. Ne? Ja, es ist halt schwierig, es ist ambitioniert.
So, das ist so wie mit der Lebensmittelversorgung. Es gibt genug, aber die Verteilung klappt nicht.
Ja.
Und das ist bei der Energie genauso. Ne?
Ja.
Also es gibt genug, das ist unbestritten, aber die Verteilung klappt nicht. Und die Speicherung, vor allem als
zentrales Thema. Ja, das ist Thema, definitiv.
Ne? Das ist und auch um das Thema Speicher nicht nur auf Wasserstoff zu reduzieren, es geht auch um Batteriespeicher, wo jetzt auch Entwicklungen stattfinden. Aber trotzdem, diese Mengen, die wir da aufbauen müssten, das ist einfach unvorstellbar groß und wir haben keinen Zugang dazu und glauben, das ist alles so machbar.
Ja.
Nein, ist es nicht. Und vor allem, es dauert dann ewig und dann ist die Frage, Energieversorgung ist ja kein Selbstzweck, ne?
Ja.
Sondern die günstige und verlässliche Energie ist die Basis für Wohlstand.
Da gibt es so schöne Diagramme, ne? Wo man so die Wirtschaftsleistung und den Energieverbrauch aufträgt in einem Diagramm. Ne? Und da gibt es halt viele Punkte, viele verschiedene Länder, und da gibt es so einen Bereich, ne? Es gibt kein reiches, energiearmes Land. Ne?
Genau.
Ja.
Ja.
Das ist die Aussage. Das sieht man global. Es gibt kein Land, das wirklich, selbst die hochentwickelten Länder mit einem großen tertiären Sektor, einem großen Dienstleistungssektor, selbst die haben runtergebrochen auf das GDP einen sehr großen Energieverbrauch. Ist ja interessant, oder? Ja. Also das ist offensichtlich
Kann sein.
Mit Schrumpfung wird es nicht funktionieren, dann ist die Wirtschaft halt weg, dann ist auch der Wohlstand weg und dann sind halt viele Dinge weg. Das ist halt auch Sicherheit, das ist innere, äußere Sicherheit, das kostet alles
sozialer
Geld.
Sozialer Frieden.
Ja, sozialer Frieden, Nahrungsmittelversorgung. Ja. Wir sind aus einem Jahrgang, wir hatten noch Eltern und Großeltern, die dann den Krieg teilweise noch erlebt haben. Die haben halt, die wussten, wie das ist, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht. Ne? Auch Zwischenkriegszeit. Ne? Meine Großmutter war, glaube ich, 1901er Jahrgang. Also die hat auch viel erzählt, wie eine kaputte Wirtschaft, was das bedeutet. Ne? Ja. Das können wir uns nicht mehr vorstellen. Aber ich glaube, eigentlich wollen wir da nicht hin, aber irgendwie scheinen wir doch irgendwie hinzuholen. Ne? Das ist,
Weiß das nicht zu schätzen, was man hat.
Das offensichtlich, ist halt das Thema, ja. Das ist vielleicht auch bei den Energienetzen, bei der ganzen Versorgung, Energieversorgung vielleicht auch ein bisschen das Thema. Es war jetzt jahrzehntelang sehr sicher. Also es war eine Bank. Ja. Man wusste auch, wenn es vielleicht früher, wie du es gesagt hast, mehr Freileitungen gab, es einen schlechteren Saidi. Aber mein Gott, war nicht so schlimm für die Gesamtwirtschaft und die Bevölkerung war das relativ gut. Es wird halt schlechter, nicht? Und das Gasnetze ist jetzt das nächste. Wird man irgendwann abbauen, weil je weniger Gas halt transportiert wird. Gasnetze sind nicht ganz so billig in der Wartung, ne? Ja. Das ist ja auch so ein Punkt. Also es ist so viel im Umbruch auch, ne? Dass wir wahrscheinlich auch ein bisschen, uns nicht mehr so auf die Probleme konzentrieren können, weil es einfach, dass von überall irgendwie die Einschläge kommen, ne?
Das ist das Problem, dass uns die Ressourcen ausgehen, ne? Personell.
Ja.
Finanziell.
Die KI wird es lösen. Wird die KI die Probleme lösen?
Die Energie, also die KI zumindest bisher und auch wahrscheinlich in der Nähe in Zukunft braucht sehr viel Energie. Das heißt,
das stimmt.
Da haben wir ein Problem in Europa. Ne?
Richtig, das ist ja auch ein sehr interessantes, weil wir gerade dabei sind, KI braucht wahrscheinlich sehr viel Energie. Das wird wahrscheinlich auch in den Vordergrund treten, denke ich, generell. Also Robotik und KI wird einfach solche Energiemengen fressen. Das wird noch sehr spannend.
Also ich bin zuversichtlich, dass das mittelfristig durchaus besser wird und die ersten Ansätze sehen wir aus China schon. Ne? Aber trotzdem, wenn wir derzeit mitspielen wollten, wir haben die Energie nicht mehr, die verlässliche. Und das sieht man ja schon, dass eben keine Rechenzentren gebaut werden können oder das, was in Amerika am Plan steht, dass die ihre eigenen Kraftwerke machen, einfach, weil sonst gar nicht mehr realisierbar ist. Ne?
Ja, und da sind wir jetzt beim dritten Themenblock, eben private Speicher- und virtuelle Speicherkraftwerke. Wie groß ist der Beitrag, den private Haushalte mit eigenen Speichern leisten können? Haben virtuelle Speicherkraftwerke durch private Speicher echtes Potenzial oder bleibt das hauptsächlich ein Thema für größere Anlagen? Wir haben es vorhin gerade angesprochen, man braucht unglaubliche Speichermengen, Batteriemengen, um nur einen Tag zu überbrücken. Da reden wir noch nicht von Saisonausgleich oder zwei Wochen, drei Wochen Dunkelflaute, sondern wirklich nur einen Tag, ein schöner Sommertag. Wunderbar, es gibt viel PV-Produktion und wir wollen durch die Nacht. Als Privater kann ich das ja lösen. Ja, also da komme ich ja mit relativ geringem Aufwand drüber. Aber das ist halt auch nur ein kleiner Teil des Ganzen. Ich habe so eine Zahl im Kopf. Jeder Mensch bei uns in zum Beispiel Österreich, Deutschland hat so, glaube ich, 4,2 Kilowatt Dauerenergieverbrauch. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Also so gut 100 Kilowattstunden verbrauchen wir täglich. Das weiß jetzt wieder jeder, der eine PV-Anlage hat. Okay, 100 Kilowattstunden kann ich mir nicht. Vor allem vielleicht noch für meine drei- oder vierköpfige Familie. 400 Kilowattstunden kann ich nicht selbst produzieren. Um ein bisschen so diese Größenordnungen zu verstehen. Also im Privathaushalt kann ich mich sicher relativ schnell mal selbst versorgen und kann da auch viel Speicher aufbauen. Jetzt denken wir halt einmal wirklich nur in diesem Sektor Strom. Wird zwar mehr. Werden die Privathaushalte da einen nennenswerten Faktor, einen nennenswerten Beitrag liefern oder wird es einfach nur über große Anlagen, über wirkliche große Parks, wo Riesenbatterien stehen? Was ist so deine Einschätzung?
Also grundsätzlich wird das sowohl als auch, wobei ich von Haushaltsspeichern eher nicht überzeugt bin. Gibt es sicher Nuancen auch, aber je kleiner das ist, desto ineffizienter wird das Ganze. Und da gibt es ja Zahlen, also auch die Balkonspeicher und so weiter, die haben, oder wenn ich nur wenig Verbrauch habe in der Nacht, dann ist das hochgradig ineffizient, weil die Systemleistung...
Ja, das steht auch nur dumm herum.
Ja.
Versucht gerade mal selbst den Autarkiegrad zu erhöhen, ist im Sommer jeden Tag voll, ist klar, und zwar schon um 10 am Vormittag, ne? Ja. Und wird im Winter nie voll. Kann genau. Also auch gar nicht bewirtschaftet werden. Ja. Kann nicht clever sein. Aber wenn ich jetzt private Haushalte ausstatte, dann bin ich ja schon mal schön in der Fläche. Das heißt, ich kann ja zumindest mal die Niederspannungsnetze ganz gut entlasten, kriege ich Spitzen weg unter Umständen. Ist halt schwer zu regeln, weiß ich. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht doch einen nennenswerten Beitrag leisten kann. Weil erstens die Investition kommt von der Bevölkerung. Die haben immer noch Geld. Ja, auch wenn es nicht so, ich meine, ich weiß, viele haben keines, aber
es gibt
statistisch gesehen sind die Privathaushalte sehr vermögend. Also die könnten da viel investieren. Die werden sich aber wahrscheinlich eher nicht an einem großen Speicherkraftwerk beteiligen, sondern werden das eher selber machen. Dann müsste das halt wahrscheinlich sehr clever gelöst sein. Ne?
Genau. Und das ist mein Zugang, der mich auch seit Anbeginn begleitet. Wie kann es funktionieren, damit man der Robustheit das Ganze mit erhöht? Und ich bezeichne es als Energiezellensystem, Microgrids, zellulärer Ansatz.
Aber damit meinst du jetzt nicht lauter Inselsysteme?
Ganz wichtig, keine Inseln,
sondern... Nur, dass man, weil das könnte man missverstehen.
Ja, das wird meistens so interpretiert und das ist ja auch...
Ja, Energiezellen, jeder versorgt sich jetzt selber. Ne?
Nein, ich bin teilautark, ist ja so das...
Ja, teilautark,
unmöglicher Begriff. Ne? Nein, die Energiezelle bedeutet, ich habe einen Zusammenschluss von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch und vor allem das zentrale Element ist das Energiemanagement. Und das heißt, ja, okay, ich kann den Haushaltsspeicher verteilt haben, aber es sind
virtuelle... Also ein virtuelles Kraftwerk, Speicherkraftwerk.
Ja, virtuelles Kraftwerk, aber jetzt nicht im Sinne, wie es heute angewandt wird, über ganz Österreich, weil das eben die physische Realität wieder nicht
ab. Ja, da sind wir wieder bei der Kupferplatte. Bildet,
genau, sondern es muss regional implementiert sein. Das heißt Ortsteil, Region. Ja. Ich habe einen Kollegen in Deutschland gesagt, der hat sich das eben durchgerechnet, so 60 Kilometer Ausdehnung ist das Maximum, weil man dann die Wetterphänomene noch irgendwie beherrschbar halten kann. Ne? Und was auch wichtig ist, es wird auch irgendeine Alternativproduktion brauchen, das heißt für die Winterzeit, und da wird sich so Blockheizkraftwerke was auch anbieten. Auch die E-Mobilität kann man einbinden, auch wenn das, was heute so auch gerne kommuniziert wird, ne, der bidirektionales Laden und wir haben das Speicherproblem gelöst, ist ein völliger Blödsinn, wenn man das stabilitätstechnisch gar nicht damit lösen kann. Wieder sowohl als auch, natürlich in der Zelle macht das sehr wohl einen Sinn, wieder, wo ich das austarieren kann. Aber übergeordnet ist das völlig unsteuerbar. Und das ist auch meine Sorge derzeit. Zwei Entwicklungen, die ich mit Sorge betrachte, das sind jetzt eben die Speicher, die jetzt massiv kommen, was positiv ist auf der einen Seite. Aber wenn das nicht irgendwie koordiniert und orchestriert wird, dann fliegt uns das Netz ums Ohr.
Das ist nochmal, das macht das eigentlich noch gefährlicher. Ja, ne?
Die Komplexität wird erhöht.
Ja.
Ich beobachte auf der anderen Seite, auf der regulatorischen Seite, Unterkomplexität, was das ganze Thema anbelangt. Natürlich in der Not versucht man alles einzuschränken, was irgendwie geht, ist auch kein Lösungsweg. Aber wenn man das nicht irgendwie orchestriert, dann fliegt uns wirklich das Netz um
die Ohren. Was ist dann die Steuergröße, der Preis? Jetzt, wenn ich jetzt lokal denke, also jetzt immer nur, ist mir klar, technisch gesehen wäre das super, wenn ich das wirklich steuern kann.
Ja.
Aber das, denke ich, ist fast nicht umsetzbar, weil wie schaffe ich einen Standard, an den sich dann auch alle halten, dass ich das, der Preis ist halt relativ leicht kommunizierbar und es tut weh, wenn ich Fehler mache. Das ist ja auch immer, ich habe einen Benefit und ich habe auch eine Bestrafung. Das ist auch immer ganz wichtig in einem System. In einem technischen System ist das halt nicht so. Habe ich halt ganz andere Aufwendungen. Ne?
Es gibt aus meiner Sicht zwei relevante Steuergrößen. Das ist die Frequenz, das heißt lokal im System, wie geht es im Gesamtsystem und dann die Spannung. Das heißt, wie ist die Situation vor Ort und das muss entscheidend sein, wie man das steuert. Und dass ich das dann noch abgelte, ist okay, aber der Preis kann nie die Steuergröße sein. Solange das so kleinteilig ist, ist es egal, aber wenn das ein bisschen skaliert. Und so wie jetzt mit den Strompreisen, mit den Viertelstundenwerten, die von einer Viertelstunde auf die anderen massiv sich ändern. Und wenn die Speicher dem einfach folgen, was sie normal machen müssen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dann reicht es das System, weil das das nicht ausregeln kann. Ne?
Ja, aber wenn ich zum Beispiel nur jetzt im wirklich, so wie du sagst, in diesen kleinen Zellen oder vielleicht kann ich das noch weiter runterdenken, wenn ich dort über Preissignale versuche, die Netzbelastung zu steuern? Weil der Preis ist halt was, was mich unmittelbar betrifft.
Der Preis sagt nichts über die lokale Situation aus. Ne?
Aber könnte ich das nicht abbilden? Gibt es irgendwie eine denkbare Möglichkeit, also zu sagen, ich nehme den Preis als Steuerungselement? Weil ich denke das jetzt als Techniker. Ja. Ich kann natürlich, wenn ich das vom Reis am leeren Blatt plane, kann ich mir das natürlich überlegen und kann sagen, okay, jedes System, das da dazukommt, muss in ein zentrales oder in irgendeine Art von Steuerungssystem eingebunden werden. Zentral, dezentral, wie auch immer.
Dezentral.
Aber das ist halt illusorisch. Das ist faktisch unmöglich. Nein. Bei der Heterogenität an, außer man würde es normieren und regeln. Ja, könnte man. Aber ich sehe da nichts.
Ja, das wundert mich ja, weil, wie ich begonnen habe, war vor 15 Jahren das Thema Smart Grid gerade der große Hype. Und wenn ich schaue, was heute geregelt ist, nämlich nichts oder kaum etwas, dann
ist ja erstaunlich.
Ne? Ist erstaunlich, ne? Aber ich bin gerade dabei mit dem Michael Stadler, das ist Niederösterreicher, der in Amerika die letzten 20 Jahre Microgrids entwickelt hat und sehr erfolgreiche Firma auch aufgebaut hat. Und jetzt eben wieder in Österreich ist und wir wollen das Thema Energiezellen, wo eben genau dieses Management, die Planung, welche Assets brauche ich, breiter bekannt machen wollen. Und auch Pilotregionen gerade suchen, um zu zeigen, es geht, ne? Wenn es weltweit geht.
Soll sich jetzt jemand melden?
Ja.
Okay.
Wir suchen
Wir blenden Regionen. Mal deine E-Mail-Adresse ein. Ja. Ist das okay?
Ja. Ja, okay. Also wir suchen Regionen, wo ich Erneuerbare habe, vielleicht auch schon größere Speicher. Wir haben da gerade Gespräche auch, wo es schon einen größeren Speicher gibt, wo wir einfach mal zeigen, wie kann man das, was da ist, betriebswirtschaftlich viel effizienter nutzen, und auch mit der Ausfallsicherheitsplanung, welche Elemente braucht es noch, damit das billiger wird, wie das, was ich heute aus dem Netz beziehe. Und wenn ich sage, ich kann dann einen Fixpreis in dem System garantieren, dann interessiert mir der Rest ja eigentlich nicht mehr. Es geht ja dann um die Optimierung der Abläufe und das Ziel ist ja, dass das möglichst autonom funktioniert, das heißt auch möglichst wenig Rückwirkung aufs System hat oder die Rückwirkungen immer positiv. Ne? Wenn ich sage, okay, das Netz außen hat ein Problem, daher kann ich intern das irgendwie umschichten, um das System draußen zu entlasten oder ich brauche Unterstützung draußen, das wäre die Zielsetzung, dass diese Zellen das Gesamtsystem wieder stabilisieren, was per se auch nicht passiert, weil grundsätzlich passiert auch da wie generell die Eigenoptimierung einmal. Ne? Und der braucht dann die übergeordnete Orchestrierung, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt diese Leistung. Und da muss auch eine gewisse eingeschränkte Kommunikation stattfinden. Aber die wesentliche Intelligenz muss möglichst lokal sein, weil zentrale Steuerung, das was heute angedacht ist und umgesetzt wird, das ist angreifbar, ist bei Störung.
Cybersecurity ist sowieso natürlich absoluter Vollhorror. Es ist klar, alles ist so, ja. Das wird voll angreifbar. Das
sehen wir eh gerade mit der Diskussion Cloud, PV in der Cloud in China oder E-Autos, also die norwegischen Busse, die abgeschaltet wurden oder Drohnen. Ja, sollte man schon ein bisschen überlegen, was wir da machen. Da sind wir eh schon ziemlich
auf dünnem Eis unterwegs. Weit aus dem Fenster gelehnt, ja. Definitiv, ja. Keine Frage.
Und das, da gibt es auch Lösungen, dass ich sage, okay, das ist, wie es ist. Aber ich baue das System, da gibt es auch Lösungen, wo ich sage, ich contain das quasi und das, was nach außen kommuniziert wird, ist sehr eingeschränkt. Und damit kann da die Angreifbarkeit drastisch reduziert werden, ohne dass jetzt wieder alles geändert wird, weil das wird es auch nicht geben. Ne? Also, und diese Lösungen sind da und das versuche ich eben zusammenzutragen, da eben auch Lösungsanbieter, ein weiterer Anbieter ist, der macht Gebäudesteuerung auf bestehende GLD-Automatisierung und der kann oder hat schon Beispiele, wo schon hocheffiziente Einkaufscenter noch immer 15% Energie einsparen können oder konnten, bis 40%, indem einfach das intelligenter gesteuert wird. Und ich glaube, daher Digitalisierung ist das um und auf, wobei wir heute das Cybersecurity-Thema mit betrachten müssen. Aber auch das lässt sich lösen, wenn man es intelligent und zu Ende gedacht plant und umsetzt.
Was ich ja nicht erwarte, ist, dass irgendwie die Netzbetreiber oder so in Österreich das machen werden, weil wir sehen ja, die haben es ja nicht einmal geschafft, ein Smart Meter für alle, die konnten sich nicht mal einigen auf ein Smart Meter. Jeder hat ein eigenes, jedes funktioniert anders. Die Wirkleistungsvorgabe, jeder will das anders umsetzen. Das ist ja ein Flickwerk ohne Ende. Ja. Warum man das nicht schafft, weil die Damen und Herren treffen sich ja auch zum Beispiel mit der APG und alle, die sitzen ja regelmäßig zusammen, dass man sich da auf dem einfachen Weg nicht einigen kann. Ja, wir haben alle ein gemeinsames Problem, lösen wir es doch auf einmal. Keine Ahnung, warum das so ist. Naja, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist Deutschland, wie viel? 3% haben einen Smart Meter, das echte Smart Meter, das ist also nicht ein Digitalzähler, das verwechseln viele immer, ne? Also ein Meter, das online und erreichbar ist und in Deutschland viel können würde oder könnte.
Hochsicher ist,
ja,
oder nicht.
Also wirklich, ist halt wieder mal, es ist wie das Mautsystem, ne? Das war halt auch viel zu ambitioniert. Mhm. Die Netzbetreiber schaffen es nicht, der Staat schafft es nicht, der Gesetzgeber schafft es nicht. Es ist eigentlich ziemlich irgendwie, man fragt sich, werden es dann die privaten Unternehmen, deswegen, da sind wir wieder bei dem mehr privat, weniger Staat, ne? Weniger regulatorische Eingriffe.
Es kommt darauf an, also, es ist noch nicht entschieden. Also, derzeit die zweite Sorge, die ich habe, sind die ganzen Energiemanagementsysteme, Heimenergiemanagementsysteme, die jetzt einerseits positiv auf den Markt schießen, aber eben völlig Wildwuchs da passiert. Ne? Und natürlich immer die Eigenoptimierung. Und
ja, reine Eigenoptimierung.
Reine Eigenoptimierung.
Was ja notwendig ist, das ist ja, so wie du gerade gesagt hast, beim Einkaufszentrum, das ist ja wichtig, das lokale Energiemanagement ist wichtig, aber das ist halt auch wieder keine Lösung, weil ja dann alle synchron arbeiten. Ne?
Genau.
Und das machen ja alle wieder
zu orchestrieren. Ne? Und wenn ich sage, ich mache das dann in der Zelle, dann ist das schon wieder überschaubare Größe, die ich auch beherrschen kann. Und ich
funktioniert das mit der Zelle? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, im Prinzip bei Energiemanagement auf einer größeren Ebene, also nicht nur auf Wärmepumpe, Ladesäule.
Also in Hausebene. Einem bestimmten Bereich des Netzes?
Genau.
Also wirklich vom Mittelspannungsnetz irgendwo, alles, was da an einem Trafo hängt, bis runter, dann sage ich, okay, das ist jetzt für mich eine Zelle und ich versuche das auszuregeln, weil ich da gedanklich oder auch technisch wirklich eine Grenze einziehen kann.
Genau, und wenn man es zu Ende denkt, wäre das, man sagt, man hat auch definierte Übergänge, Sollbruchstellen, sollte irgendwas schief gehen, dass ich mich dort auftrenne und dann auch eine Notversorgungsfähigkeit sicherstellen kann. Hängt natürlich von der Erzeugungsleistung und auch von der Technik ab, ob ich so ein Inselnetz betreiben kann. Aber wenn ich zumindest wichtige Einrichtungen wie Wasserversorgung, Abwasser und so, solche Kerninfrastrukturen, kritische Infrastrukturen notversorgen kann, ist das schon ein großer Gewinn. Es muss nicht jeder versorgt sein.
Damit wäre auch nach einem Blackout das wieder hochfahren.
Ja, das wäre natürlich simpel. Ja, das Problem ist,
man müsste sich wahrscheinlich massiv einschränken, aber man wäre zumindest, man würde nicht komplett am Boden liegen.
Genau. Ob das dann automatisiert funktioniert, das ist wieder eine technische Herausforderung. Oder ich sage, ich fahre Insel und das Zusammenschalten will ich nicht automatisiert, weil es zu teuer, zu aufwendig ist. Ich schalte mich einfach ab und lass mich dann wieder aufnehmen.
Ja.
Wäre auch eine Möglichkeit. Ne?
Okay.
Aber da braucht man natürlich auch wieder die Kommunikation und auch die Expertise vor Ort. Für das Ganze und das muss möglichst automatisiert werden. Weil
das aber das ist ja irgendwie, das kristallisiert sich jetzt im Gespräch heraus, das ist eigentlich die spannendste Herausforderung. Bleiben wir mal beim Stromnetz, aber es wird ja immer mehr Strom betrieben.
Sektorübergreifend.
Ja, weil ja die Mobilität wird elektrisch, die Heizung wird elektrisch, ja, was man gut oder schlecht finden kann, aber all along ist das einfach die Entwicklung. Ja, das ist mit der E-Mobilität das Gleiche, das kann man gut oder schlecht finden. Man sieht, wie sich die E-Mobilität technisch weiterentwickelt, die steht ja nicht an, sondern da gibt es ja sogar bei Elektromotoren sogar noch Fortschritte und Weiterentwicklungen, unglaublicherweise. Bei Verbrennern ist man einfach am Ende, da geht nichts mehr, da ist es aus, fertig entwickelt. Ja. Das heißt, es ist vollkommen klar, unideologisch, wohin sich das entwickelt, alles in Richtung mehr Elektrizität. Das heißt, die Energienetze werden immer elektrischer. Es wird immer wichtiger und das dürfte irgendwie, glaube ich, die Herausforderung der nächsten 20, 25, 30 Jahre sein, diese Systeme so sicher und so gut zu machen, dass wir dann doch vielleicht irgendwann mal bei diesem Punkt landen, wo wir uns wirklich alternativ versorgen können.
Ne? Ja, es ist natürlich eine große Herausforderung. Wenn ich sage, alle Elektrik, bin ich völlig abhängig. Und wenn ich da ein Problem habe, dann ist keine Rückverlebende mehr da.
Ja, aber dann, wenn ich Zellen habe und so, dann kann ich das auch wieder. Genau. Das ist vielleicht auch das, was man da reinbringen muss, diese
Gedanken. Genau, man muss auch die Versorgungssicherheit, auch wenn es jetzt nicht mehr gegeben ist, wirklich auch unter diesen Bedingungen mitdenken und zu Ende denken. Und immer die Störung ist normal, nicht die Ausnahme. Also wir sind es gewohnt, dass die Ausnahme ist, aber in Wirklichkeit ist das...
Ja. Nein, man braucht Sicherheiten im System.
Genau.
Man braucht einfach Sicherheiten. Die haben wir sukzessive abgebaut. Ich kenne das nur zum Beispiel den nationalen Erdöl Notreserven. Die sind alle abgebaut worden in Österreich, so ziemlich, was ich so, oder einige, glaube ich. Ich weiß, dass da einige gab, die zurückgefahren wurden.
Ja. Ich glaube, die 90 Tage Beforderung.
Ist nach wie vor.
Das ist schon da. Aber es gibt sonstige Puffer, die einfach reduziert worden sind. Ja.
Ja.
Auch im Stromversorgungssystem.
Ja, es kostet Geld.
Ja, genau.
Man kann da was sparen.
Ja, das war die Devise der letzten 20 Jahre. Ja. Sparen, was es kostet, es kostet, was es wolle.
Ja.
Sind nicht aufgefallen, aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Reserven halt am
das
Ende
heißt,
sind.
Ne? Wir könnten jetzt vielleicht wirklich mal weiter vertiefen. Das ist, glaube ich, ein extrem interessantes Thema, müsste man aufteilen, um einmal vielleicht diese Zellen besser zu erklären, dass man das versteht, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht im Detail damit beschäftigt.
Ja. Wie gesagt, es geht um Erzeugung, divers nach Möglichkeit, Speicherung auch divers, kann auch Wärmespeicher sein, und dann Verbrauchsteuerung und das zentrale Element ist die Energiesteuerung, das Management dahinter, damit einfach mit Forecasting und so weiter auf Preis reagierend, aber auch auf Wetter reagierend, einfach möglichst optimal das vor Ort ausgeregelt wird, wo das Problem auftritt. Und nicht, was wir heute sehen, wenn die Sonne scheint, jetzt vor allem im Frühjahr, wo das Problem von der untersten Ebene auf die höchste Ebene transferiert wird. Ja.
Dann bauen wir halt noch eine dritte Höchstspannungsleitung quer durch Österreich. Ne? Ist sozusagen der Plan, um dann das Wasser in Kaprun oder Malta zu speichern. Ne?
Ja, aber auch
was dann eben nicht funktioniert, weil die Betriebsmittel dort kaputt gehen. Ne? Also scheinbar auch nicht wirklich der cleverste Ansatz. Ne?
Ja, das war jetzt hoffentlich nur Pech, aber das kann immer sein. Ne?
Ja.
Wie gesagt, die Störungen oder Ausfälle sind die Normalität und nicht die Ausnahme.
Ja.
Und mit dem muss man auch umgehen können. Ne?
Aber würde mich sehr freuen, wenn wir das vielleicht auch in Form von Beispielen, du hast ja sicher jede Menge positive Beispiele, speziell wenn der Herr Stadler in den USA da schon einiges umgesetzt hat, dann würde mich das total interessieren, wenn wir das vielleicht irgendwie breiter bekannt machen, weil ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil wenn es niemand weiß, dass das gibt, ne, dann sagen alle immer, es geht nicht. Ne?
Ja.
Gibt es so einen Spruch, alle haben gesagt, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es getan. Ne?
Ja.
Aber es ist umso wichtiger, das auch ein bisschen in die Breite zu tragen, speziell dieses Speicherthema ist momentan explodiert, ja. Nur halt meiner Meinung nach, so wie du auch sagst, auf einer vollkommen falschen Ebene, jeder für sich, ne? Dann will man das vielleicht auch noch irgendwie nutzen im großen Rahmen, aber dann kommt man mit lauter Kleinspeichern. Technologisch, ja, das ist halt ganz nett und Community und kann was tun, aber es muss halt doch ein bisschen größer sein, glaube ich. Ja? Also
ja,
so mit 5 oder 10 Kilowattstunden kommt man halt nicht weit. Ne?
Ja. Es geht auch um Wirksamkeit und dann auch Leistbarkeit.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wenn es skaliert, wird es einfach billiger. Das ist auch mit der Dach-PV, fühlt sich natürlich gut an, aber wenn man sagt, die Freifeldanlage kostet ein Drittel. Ne?
Und die ist nach Süden, ich sehe das ja, wenn es jetzt haben wir Dunkelflaute, hier und da ist es doch, gibt es einen schönen Tag.
Nein.
Es ist unglaublich, eine Südanlage mit 45 Grad macht jetzt immer noch 3 Kilowattstunden pro kW Peak. Jetzt, im Mitte November. Man glaubt es nicht. Eine Ost-West-Anlage, nicht einmal die Hälfte. Ja? Also es ist erstaunlich, wenn es richtig ausgerichtet ist und gut gemacht ist. Es gibt ja auch genug, leider beim Bauen achten auch die wenigsten drauf, weil das kann man ja auch clever machen. Ne? Da macht man irgendwie Dächer, die halt ungünstig angeordnet sind. Oder mit lauter Durchdringungen, Kaminen, Gaupen und so weiter. Und hinterher wundert man sich dann, okay, funktioniert halt nicht so gut.
Ja.
Ich glaube schon, dass es auch im Kleinen, weil da sind wir eher im dezentralen Ansatz, dass man da viel tun kann. Es wird auch viel Blödsinn gemacht, gar keine Frage. Vieles ist viel zu teuer. Ich stehe auch auf dem Standpunkt, alles, was jetzt gebaut wird, muss in ein virtuelles Kraftwerk eingebunden werden können, in welcher Form auch immer. Muss irgendwie online sein, muss steuerbar sein, muss zugreifbar sein. Ja, aber das ist, und es wird nach wie vor werden dumme Anlagen gebaut, die rein zur Eigenoptimierung sind und die verbessern das System eigentlich nicht, sondern sie verschlechtern das System.
Klar, weil es nicht
hersehbar
ist.
Und, und trotzdem hängen alle am Netz. Und das ist immer das Backup.
Ja, genau. Also wir haben so ein gewisses Anspruchsdenken und nicht, wir nutzen das ganze System und das ist eine wichtige Versicherung und der muss sich auch bereit sein, gewisse Dinge auch zu leisten. Und wir wollen nur den Anspruch und das muss alles rechnen. Und keiner sagt, wer soll es dann zahlen, nicht? Weil jeder will profitieren.
Ja.
Und vor allem dieses Einzelteildenken und Fördern führt dazu, dass das unendlich teuer wird. Nicht?
Ja.
Und mein pragmatischer Zugang auch beim Strompreis wäre jetzt einfach zu sagen, Alle, die mit einer gewissen Größe am Strommarkt mitspielen wollen, müssen eine definierte Anzahl von Stunden pro Jahr fix liefern können, weil dann muss ich kooperieren als PV-Betreiber mit einem Speicher oder auch mit einem konventionellen Kraftwerk. Das kann man dann mit CO2-Budget hinterlegen.
Und dann sonst kriegt man kein Geld.
Genau, und dann wird sie das ausnivellieren.
Ja.
Und so jetzt.
Interessanter Ansatz.
Ja, weil jetzt sagt der PV-Betreiber, ich möchte mehr Geld, der Speicherbetreiber will Geld oder vielleicht rechnet sie es eben mit den hohen Schwankungen. Aber auch der Reservekraftwerksbetreiber sagt, das rechnet sie nicht, mag ich nicht, weil die paar Stunden im Jahr.
Ja.
Also muss da ein Kapazitätsmarkt geschaffen werden, kostet auch wieder. Und wenn wir das aber in Kooperation hinkriegen würden, würde
und
das.
Und du sagst, es gibt Lösungen dafür.
Ich denke schon.
Okay. Aber dann würde es mich wirklich freuen, wenn wir das irgendwann vertiefen,
ja.
Eher in der näheren Zukunft. Gerne Kommentare hinterlassen. Der Herbert liest das sicher auch ganz gerne mit. Kannst du dann auch mitkommentieren, wenn da was kommt. Hat mich wahnsinnig gefreut. Ich hätte noch 1000 Fragen. Wir könnten noch 3 Stunden reden, aber ich glaube, es ist jetzt schon sehr lang. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr abonniert den Kanal, ja, Kommentare. Und auf jeden Fall ein Like da lassen. Schreibt dem Herbert ein E-Mail, wenn euch das wie angesprochen interessiert. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.